Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Helmut Hönel hielt den Vortrag Griechisches Erbe und neuzeitliche Naturwissenschaft auf der Tagung Der Lebenswert des Griechischen der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Breisgau am 12. Juni 1971 in Freiburg. Durch Bandwechsel beim Tonaufnahmegerät bedingt, liegt in der Mitte des Vortrages ein kurzer Textausfall vor, der durch einen Signalton markiert ist. Der Vortrag wurde publiziert in dem Band Der Lebenswert des Griechischen, der 1973 als Heft 29 der Veröffentlichungen der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Verlag Badenia in Karlsruhe erschienen ist.
Abendländisches Denken hebt an mit den Griechen. Etwa im 6. vorchristlichen Jahrhundert, zum Teil aber schon früher, ist es wie ein weltweites Erwachen der Menschheit, eine Erlösung aus magischen Zwängen, ein Ereignis von einzigartiger Bedeutung, die Selbstfindung des Menschen. Zuerst anhebend in der Dichtung, verbunden mit dem Mythos, sich bewusster werdend in der Philosophie, endlich sich entfaltend als Wissenschaft. Nicht nur in Griechenland, ebenso in China, in Indien, bei den alten Juden, ereignet sich etwa zur selben Zeit Ähnliches. Der Mensch entdeckt sich selbst, wird seiner selbst bewusst, wird dasjenige, was wir den Menschengeist oder das Geistige zu nennen gewohnt sind, manifest, gleichsam eine zweite Schöpfung innerhalb der Schöpfung. Denn was wäre die Welt ohne menschliches Bewusstsein, das das Weltganze mitträgt? Sie wäre so sinn- und bedeutungslos, wie wenn sie nicht existierte. Die Welt umfasst ebenso das Erfahren wie das Erfahrene, Bewusstsein und Sein. Während aber im alten China das Interesse der Philosophie ein vorwiegend praktisches war und in dem Anliegen gipfelte, wie die Menschen am besten in Eintracht und Ordnung miteinander leben könnten, ist die indische Philosophie fast ausschließlich mit der Rätselhaftigkeit des Daseins und dem Heil der Seele beschäftigt. Moses gibt seinem Volk die ersten Gesetze. Demgegenüber war das theoretische Interesse der Griechen von Anfang an auf die Natur und den Kosmos gerichtet. Auch findet bei den Griechen zum ersten Mal eine klare Trennung zwischen den praktischen Interessen und Bedingungen des Daseins, vor allem des Staates, und der reinen Theorie statt. Was verbindet nun die Griechen mit der heutigen Naturwissenschaft? Gewiss weit weniger einzelne spezielle Inhalte ihres Denkens und Forschens, selten von der Mathematik abgesehen, einzelne wissenschaftliche Erkenntnisse, als vielmehr die Art ihres Fragens, die von den Griechen entwickelten Denkformen und der intellektuelle Antrieb, der sie nötigte, bei der Erörterung philosophischer und wissenschaftlicher Fragen das Äußerste an denkerischen Mitteln einzusetzen. Erst die prinzipielle Loslösung vom praktischen Interesse hat für die Griechen den Weg zur Theorie freigemacht. Ein auch nur angenähertes Verständnis der Bedeutung der Antike für die moderne Naturwissenschaft ist zudem nur möglich unter der Voraussetzung, dass man sich grundlegende Unterschiede ständig vor Augen hält. Schon der Begriff der Natur, griechisch Physis, ist bei den Griechen und in der Modernen ein grundlegend verschiedener. Was ist es denn, was die Naturforscher von heute zu den frühen griechischen Denkern hintreibt? Gewiss nicht das Bedürfnis, eine historische Kontinuität herzustellen, die sich kaum herstellen lassen wird. Auch nicht der sogenannte Bildungswert humanistischer Studien, der zwar unbestreitbar, aber mit Naturwissenschaft zunächst wenig zu tun hat, als vielmehr die Tiefe und Rätselhaftigkeit der Probleme selbst, die der moderne Naturforscher auf dem Wege seiner eigenen, durch Empirie und Theorie geleiteten Forschung ständig vorfindet. So könnte es scheinen, dass wir uns fast in einer ähnlichen Situation befinden wie die ersten griechischen Philosophen. Ihnen ist die Rätselhaftigkeit der Natur erstmals bewusst geworden. Wir sind in der Kenntnis der Naturvorgänge weit fortgeschritten, stoßen aber im Fortgang der Forschung immer wieder auf Probleme, deren Bewältigung den ganzen denkerischen Einsatz des Forschers verlangt. Wir werden noch im Einzelnen sehen, dass die Situation dennoch grundlegend verschieden ist. Gestatten Sie mir nun zu meinem Thema griechisches Erbe und neuzeitliche Naturwissenschaft eine Vorbemerkung. Das weit gespannte Thema, das mir gestellt worden ist, in etwas mehr als ein Viertelstunde einigermaßen ausschöpfen zu wollen, ist natürlich eine Unmöglichkeit. Ich muss mich daher nach einer Notlösung umsehen. Sie besteht darin, dass ich, anstatt das allgemeine Thema zu behandeln, versuchen werde, an 3 oder 4 engeren Themenkreisen den Einfluss der Griechen auf die moderne Naturwissenschaft darzulegen. Sie werden dabei wohl den Eindruck gewinnen, dass zwar fast alle entscheidenden Anstöße zur Entwicklung der neuzeitlichen Naturwissenschaft von den Griechen ihren Ausgang genommen haben und dergestalt bis in die Gegenwart fortwirken, dass aber andererseits die Entwicklung entsprechender Eigengesetzlichkeit geschichtlicher Abläufe einen Gang genommen hat, den die Griechendenker in keiner Weise voraussehen konnten. Die Frage, was Physik ist und was Biologie ist, führt den heutigen Naturforscher zu den Quellen, das heißt zur Philosophie. Der umgekehrte Weg aber von der Philosophie zur modernen Naturwissenschaft ist bisher noch nicht gangbar geworden. Es mag sein, dass ein sicherer Standort, von dem aus ein sachgemäßes Gespräch zwischen Philosophie und moderner Naturwissenschaft möglich wäre, heute noch nicht gefunden ist. So wird auch alles, was ich über antikes Denken und moderne Naturwissenschaft sagen kann, nicht mehr sein können als ein Versuch einer Besinnung. Zu Ihrer Orientierung möchte ich nun die engeren Themen, die ich behandeln werde, im Voraus anführen. Zunächst also soll von den Qualitäten und der damit verbundenen antiken Elementenlehre die Rede sein. Dies wird uns über Empedokles zu Demokrit und zur Entdeckung des Kausalprinzips führen. Die Atomlehre Demokrits und seine Auffassung von Kausalität sind von größter Bedeutung für die moderne Naturwissenschaft geworden. Zweitens setzt Platon der demokritischen Atomlehre einen großartigen Weltentwurf entgegen, der in vielen an modernste Entwicklungen innerhalb der Physik erinnert. Drittens wird die Idee des Weltganzen, des Kosmos zu erörtern sein. Und schließlich möchte ich wenigstens andeutend einige Bemerkungen zu dem aristotelischen Entelechiebegriff machen, nämlich desjenigen Grundbegriffes der aristotelischen Philosophie, der bisher noch keine entscheidende Auswirkung in der modernen Naturwissenschaft gefunden hat. Fragen wir zunächst, was bedeutet bei den Griechen das Wort Theorie? Theoria, abgeleitet von Theorein, schauen, meint zunächst nichts anderes als das rechte Sehen. Die goethische Sentenz, was ist das Schwerste von allem, mit den Augen zu sehen, was vor den Augen dir liegt, ist in seiner Intention recht eigentlich griechisch gedacht. Das rechte Sehen und Schauen ist aber etwas anderes als das bloß mechanische Sehen, etwa das Registrieren eines bloßen Sachverhalts mit dem Sinnesorgan des Auges oder mit Hilfe eines physikalischen Apparates. Das Schauen im Sinne der Theoria ist gewissermaßen ein Sehen mit Geistesaugen. Was geschaut wird, ist das Urbild der Dinge, griechisch Eidos. Natur ist für die Griechen der im goethischen Sinne verstandene wahre Schein, eben nicht gedacht als Gegensatz zum wahren Sein, das als solches niemals erscheint, sondern die Natur ist ihnen zunächst das, was im Erscheinen offenbar wird. Im sich öffnen, sich entfalten, zeigt sich die Natur als das, was sie für die Griechen ist, als Physis. Demgemäß bestimmt sich bei den Griechen der Begriff der Natur vom Ursprung her anders als in der modernen Wissenschaft. Physis ist das im Aufgehen Erscheinende, etwa ein Sonnenaufgang, ein Regenbogen oder ein Gewitter. Zugleich meint Physis ein sich Verwandelndes, ein Aufgehendes, zu seiner Fülle und Vollkommenheit Gelangendes und dem Abnehmen Verschwindendes. Demgegenüber kennt die moderne Naturwissenschaft, speziell die Physik, nur den sogenannten Effekt. Sie erinnern sich, wir sprechen von Faraday-Effekt, Tyndall-Effekt und so weiter. Der Effekt also, der jeweils nur mit künstlichen Mitteln herbeizuführen ist und stets gewissermaßen erzwungen ist. Kein physikalischer Effekt kann herbeigeführt werden ohne vorheriges Justieren, das heißt Einstellen eines Apparates. Unter gleichen Bedingungen, hierauf muss der Physiker in erster Linie sein Augenmerk lenken, wird stets das Gleiche beobachtet. Der Phänomencharakter der Natur tritt dabei, anders als beim griechischen Physis-Begriff, gänzlich zurück. Die Natur im griechischen Sinne aber entfaltet sich von selbst. Der Unterschied in der Grundbestimmung von Natur ist auch die Ursache, weshalb den Griechen trotz der erstaunlichen Entwicklung ihrer Denkmittel, vor allem bei Aristoteles, das Experiment als Mittel zur methodischen Erforschung der Natur so gut wie unbekannt geblieben ist. Das Experiment im modernen Sinne hätte ihn als eine Störung einer von den Göttern gefügten Ordnung erscheinen müssen. Fragen wir weiter nach den Qualitäten. Die natürliche Erfahrung kennt den Reichtum der Empfindungen, der Farben und Töne, den Unterschied von warm und kalt, bitter und süß und so weiter. Das philosophische Denken der Griechen war aber von Anfang an auf Einheit gerichtet. Was ist es, was den Erscheinungen zugrunde liegt? Wie lässt sich die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen auf eine tiefer liegende Ursache, auf einen Urstoff oder ein Urbild zurückführen? Der früheste griechische Denker, Thales von Milet, lehrt: Anfang und Wesen der Dinge ist das Wasser. Er knüpft dabei wohl an Homer an, der gesagt hat, der Okeanos sei der Ursprung der Götter. Bezeichnenderweise erscheint bei Thales bereits ein Dingwort, Wasser, anstelle eines mythischen Namens. Die Frage nach dem Anfang oder Urgrund der Dinge, griechisch Archae, sowie auch nach der Einheit des Seienden, die Frage nach dem Hen, ist die typisch griechische Fragestellung, die die Philosophie von Thales bis zu Platon und Aristoteles durchzieht. Besonders Platon ist unermüdlich in der Erörterung der Frage des Verhältnisses des Mannigfaltigen zu dem Einen. Man kann die Einzigartigkeit und Kühnheit solchen Fragens kaum überschätzen. Es bestimmt fortan das philosophische und naturwissenschaftliche Denken des Abendlandes. Im 19. Jahrhundert stellt der Chemiker Braut die Hypothese auf, dass es einen einzigen Grundstoff gebe, den Wasserstoff, aus dem alle chemischen Elemente aufgebaut seien. Bei gewissen Modifikationen lässt sich diese Hypothese auch heute noch aufrechterhalten. Das Proton des Physikers erinnert schon der Bezeichnung nach an die Prote Hyle, die erste Materie der Griechen. In Heisenbergs Theorie der Elementarteilchen tritt anstelle des Urstoffs die Energie, aus der alle Elementarteilchen gewissermaßen gemacht sind. Kant verankert die Einheit der Natur, aufgefasst als Einheit der Prinzipien der Naturerklärung, im Subjekt als transzendentale Einheit der Apperzeption. Die Einheit des Seienden der Natur, sowohl hinsichtlich ihrer Stofflichkeit als auch ihrer Gesetzlichkeit, hinsichtlich Stoff und Form, ist eine der Grundideen abendländischen Denkens. Besonders bedeutungsvoll für die philosophische Spekulation der Griechen wird weiterhin die Lehre des Empedokles, wonach es vier Elemente, Stochaia, gibt: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Die Stoffbezeichnungen büßen hierbei weitgehend ihren Dingcharakter ein. Sie werden zu göttlichen Potenzen, die den Grundkräften des Trockenen und Feuchten, Warmen und Kalten zugeordnet sind. Den für die künftige Naturwissenschaft entscheidenden Schritt vollzieht aber Demokrit. Das, was im natürlichen Umgang mit den Dingen als ihre Eigenschaften, als ihre Qualitäten uns anspricht, kann in seiner Mannigfaltigkeit nach Demokrit nicht Material für die Erkenntnis des Wesens der Dinge sein. Seine These ist eine radikale. Demokritos, sich öfters auf Leukippos beruft, lehrt: Es gibt nur das Volle und das Leere, to pampleres on und to me on, also die Atome und den leeren Raum. Alles andere ist Schein. Ich zitiere: Nur dem Scheinen nach besteht das Warme, das Kalte, Hell und Dunkel, Farbiges und Tönendes. In Wahrheit besteht nichts als die Atome und der leere Raum. Und weiter: Die Atome stoßen einander und bringen durch Verbindung und Trennung, Verdichtung und Verdünnung die Mannigfaltigkeit der Erscheinung hervor. Der Schmuck der Qualitäten, in deren buntem Gewande die Dinge dieser Welt erscheinen, ist in Wahrheit, nach Demokrit, nur Schein. Im eigentlichen Sinne sind nur die Atome. Die Bewegung der Atome aber geschieht nach unabänderlichen Gesetzen aus Notwendigkeit. Demokrits Lehre von grandioser Einseitigkeit und Konsequenz wirkt innerhalb der Griechenwelt wie ein lebendiger Anachronismus. War Platon die Fülle und Pracht der Erscheinung nicht genug und glaubte sie durch die Teilhabe an der Idee gleichsam retten zu sollen, so erklärt Demokrit die Erscheinung schlechthin für Schein, aber nicht als den wahren Schein im Sinne von Goethe. An die Stelle von Platons Teilnahme der Dinge am ideellen Sein, an den Ideen, tritt für Platon die Erklärung der Naturerscheinung, das heißt ihre Zurückführung auf in ihrer Einfachheit vermeintlich fraglose Elementarvorgänge. Was jene seltsam erstarrte, gleichsam eingefrorene Sein der Atome im Ganzen des Seienden eigentlich bedeutet, diese Frage wird von Demokrit freilich nicht gestellt, geschweige denn beantwortet. Demokrits entgöttertes Weltbild hat zweifellos viel Ähnlichkeit mit dem materialistischen Weltbild des frühen Rationalismus der Aufklärung und besonders mit der Physik des 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Geistesrichtungen dürfen sich mit Recht auf Demokrit als ihren Vorläufer berufen. Gassendi knüpft im 17. Jahrhundert in seiner Atomlehre unmittelbar an Demokrit an. Besonders das Modell der kinetischen Gastheorie, wie es im vorigen Jahrhundert von Clausius, Maxwell und Boltzmann entwickelt worden ist, hat große Ähnlichkeit mit der von Demokrit dargestellten Atomlehre. Demokrit gilt mit Recht als der Entdecker des Kausalprinzips. Alles geschieht aus Notwendigkeit nach unabänderlichen Gesetzen. Aber, so fragen wir, warum entwickelt sich aus diesem Ansatz nicht schon bei den Griechen eine Bewegungslehre und damit Physik? Anders gefragt: Warum bleibt Demokrits Atomlehre reine Spekulation und führt nicht zu Ergebnissen, die an der Erfahrung geprüft werden können? Der Grund hierfür ist einerseits darin zu erblicken, dass den Griechen die Dynamik der Naturvorgänge fremd war. Bewegung im demokritischen Sinne ist nicht ein Bewegen aufgrund von physikalischen Ursachen oder Kräften, sondern ein Bewegtsein, weil die Atome von Anfang her bewegt waren. Noch Aristoteles unterscheidet das Bewegende und das Bewegte als geistiges und körperliches Prinzip. Es bedurfte des Scharfsinns eines Newton, um in seinem universalen Bewegungsgesetz den Begriff der mechanischen Kraft erstmals klar zu formulieren und als physikalische Ursache für die Bewegung träger und schwerer Massen in die Physik einzuführen. Zum anderen aber blieb den Griechen das Experiment, wie schon erwähnt, in seiner methodischen Funktion nahezu völlig fremd. Demokrits einseitige Größe kann nicht bestritten werden. Er bezeichnet das Ethos wahrer Forschung treffend, wenn er sagt, er wolle lieber einen einzigen Kausalzusammenhang vollständig erklärt haben, als König der Perser sein. Erlauben Sie mir nun, dass ich diese Erörterung durch eine kleine Schilderung eines Erlebnisses unterbreche, das Ihnen den Unterschied der spekulativ-griechischen und der naturwissenschaftlich-modernen Auffassung desselben Sachverhaltes verdeutlichen soll. Während meines Aufenthaltes im Tessin vor etwa 3 Monaten machte ich mit einem Freunde eine Wanderung, einen Gebirgsbach aufwärts, bis wir in eine Gegend kamen, wo riesige Felsblöcke im Bett des Baches lagen. Es sah aus, als hätten sich Riesen oder Lapiten eine Schlacht geliefert. Zwischen den Blöcken ergoss sich das vollkommen klare Gebirgswasser und ließ jeden Kiesel auf dem Grunde des Bachbettes erkennen. Die Luft war frisch, fast klar, aber die Blöcke waren unter der Einwirkung der am klaren Frühjahrshimmel stehenden Sonne schon recht erwärmt. Da ergab sich folgendes Gespräch. Mein Freund sagte, was wir hier sehen und erleben, sind ja genau die 4 Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde, die die Griechen als die Urbestandteile des Alls ansahen, mit ihren charakteristischen Eigenschaften. Zur Erde gehört die Festigkeit der Blöcke. Das Wasser ist feucht, beweglich und durchsichtig. Die Sonne, nach Anaximander ein glühender Stein, repräsentiert das Feuer und erwärmt den Fels, nicht aber das Wasser und die Luft. Ist es nicht verständlich, dass die Griechen annahmen, dass diese Eigenschaften im ganzen Weltall zukommen? Enthält diese griechische Lehre von den 4 Elementen nicht eine tiefe Wahrheit? Meine Antwort war etwa die folgende. Ich glaube zu verstehen, was du sagst. Und ich will nicht leugnen, dass die griechische Auffassung mit der natürlichen Anschauung der Dinge in Einklang ist. Aber nun lass dir auch sagen, wie die moderne Naturwissenschaft bzw. die Physik dieselben Gegebenheiten auffasst. Dass der Fels undurchsichtig ist, das Wasser und die Luft aber durchsichtig sind, hängt doch nur von den äußeren Bedingungen und der Art unserer Sinnestätigkeit ab. Für das gewöhnliche Licht, durch welches das Organ des Auges unter normalen Bedingungen affiziert wird, treffen deine Behauptungen allerdings zu. Für ultraviolettes Licht dagegen sind sowohl das Wasser wie auch die Atmosphäre schon weitgehend undurchsichtig. Bei Benutzung von Röntgenstrahlen, die nach der Lehre der Physiker doch wesensgleich mit natürlichem Licht sind, wären aber schon beträchtliche Gesteinsschichten durchsichtig. Denkt man schließlich an die Neutrinostrahlung, die zwar im Allgemeinen unbemerkt, mit einer ähnlichen Energiedichte wie gewöhnliches Licht das Universum erfüllt, so sind Felsen und sogar die ganze Erde fast völlig durchlässig, also durchsichtig. Ähnlich steht es mit allen anderen Eigenschaften, die andererseits in komplizierter Weise voneinander abhängen. Überall handelt es sich in der Physik nur um quantitative Unterschiede, die Qualitäten sind für den Physiker vollkommen verschwunden. Ich will dieses Gespräch nicht weiter fortsetzen, aber man wird fragen, ob denn dann überhaupt noch eine Gemeinsamkeit besteht zwischen der originär griechischen und der modern naturwissenschaftlichen Auffassung der Dinglichkeit der Erscheinung. Der gemeinsame Bezugspunkt existiert dennoch. Und er liegt bedeutungsvoll genug in der Idee der Einheit der Natur. So freilich, dass die Blickrichtung auf die Natur eine völlig andere geworden ist. Die Einheit der Natur liegt für die moderne Naturwissenschaft keineswegs in den Erscheinungen als solchen, die der Physiker vielmehr zu eliminieren strebt, als vielmehr in der zunächst weitgehend verborgenen Gesetzlichkeit. Entscheidend ist, dass sich der Dingbegriff der natürlichen Erfahrung für die methodisch-physikalische Verfahrensweise grundsätzlich auflöst und durch reine Relationsbegriffe ersetzt wird. Damit erweist sich zuletzt auch der Aspektcharakter der physikalischen Erkenntnis. Die ontologische Differenz zwischen der natürlichen und somit weitgehend griechischen Erfahrungsweise und der methodisch-wissenschaftlichen Erfahrungsweise der Physik. Auf diesen Unterschied der Seinsbereiche wurde ich vor allem in Gesprächen mit Wilhelm Szilassy hingewiesen. Möchte ich hier noch an einem einzigen Beispiel verdeutlichen, an Goethes Farbenlehre und seiner Polemik gegen Newton. Goethe konnte gegen Newton spotten. Spaltet nur immer das Licht, wie öfters strebt er zu trennen, was euch zum Trotz eins und ein einziges bleibt. Und dieser Spott war von Goethe bitter ernst gemeint. Goethe ist im Recht, wenn er im Sinne der natürlichen Erfahrung die Empfindung und damit die Qualität des weißen Lichtes als unteilbar ansieht. Das eine und Unteilbare liegt hier ganz im Bereich der Wahrnehmung. Versteht man aber seine Farbenlehre als Beitrag zur Optik, wie sie Goethe selbst irrtümlich aufgefasst hat, so muss seine Farbenlehre als völlig missglückt angesehen werden. Erst dadurch, dass Newton durch die Anlage seines Experiments die Qualität der Farbe sozusagen beiseite gebracht hat, er ersetzt die Farbe durch die Brechbarkeit des Lichtes, die spätere Physik durch die Wellenlänge oder durch die Energie der Lichtquanten, hat er den Weg zur mathematischen Theorie des Lichtes freigelegt. Er entdeckt im monochromatischen Lichtstrahl das Grundelement der physikalischen Optik. Eben dadurch bleiben Newton, aber andere Bereiche der Erfahrung, die sich auf der Erscheinungsweise und den Phänomencharakter des Lichtes beziehen, verschlossen, die Goethe höchst treffend durch Chiffern, Bipolarität und Steigerung umschreibt. Goethe steht hier grundsätzlich auf der Seite der Griechen, wenn auch die Griechen dem Phänomen der Farbe, anders als dem der Gestalt, anscheinend kein eingehendes Interesse entgegengebracht haben. Newtons Physik aber musste Goethe abstrus, ja geradezu als die verkehrte Welt erscheinen. Schelling sagt demgegenüber richtig, je mehr in der Natur das Gesetzliche hervorbricht, desto mehr müssen die Phänomene verschwinden. Ich komme damit zum zweiten Punkt meiner speziellen Ausführungen zu Platon. Über Platons Ideenlehre möchte ich explizite weiter nichts sagen, das würde uns hier zu weit führen. Nur dies eine ist zum Verständnis des Folgenden wichtig. Was Platon Idea nennt, ist in der heutigen Wissenschaft das Mathematische in der Formulierung der Naturgesetze. Denn die Mathematik ist bis heute die einzig angemessene Sprache, um das auszudrücken, was man als Verstehen der Natur bezeichnen könnte. Platons Idee ist etwas Urbildhaftes, Archetypisches, und die Urbilder, die Platon die Mathematischen genannt hat, sind gerade diejenigen, die in der modernen Naturwissenschaft herrschend geworden sind. Damit komme ich zunächst nochmals auf Demokrit zurück, dessen Atomlehre den äußersten Gegensatz zu Platon bildet. Ich möchte hierbei vor allem zweierlei Gedankengänge hervorheben, die sich beide in Platons Spätwerk Timaios vorfinden und die das Denken über die Naturzusammenhänge durch Jahrhunderte bis zu Keplers Zeiten und weit darüber hinaus bis in die jüngste Gegenwart mitbestimmt haben. Der eine Gedankengang bedeutet eine originäre Weiterbildung der Atomlehre des Empedokles, der andere bestimmt Platons Auffassung von Kausalität in ihrem Verhältnis zu einem universalen Weltenplan. Platon knüpft an die Atomlehre des Empedokles an, wie er in höchst charakteristischer Weise umbildet. Einen Teil meiner Kenntnis verdanke ich hierbei einer schönen Studie von Herrn Schadewald über das Weltmodell der Griechen. Für Platon sind die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde weder stofflicher Art noch schlechthin göttliche Potenzen, sondern rein geometrische Raumformen. Die durch ihre hohe Symmetrie und ihre besondere Schönheit ausgezeichneten sogenannten platonischen Körper, also Tetraeder, Würfel, Oktaeder und Ikosaeder, werden in eindeutiger Weise den vier Elementen zugeordnet. Also genauer so, auf die Einzelheiten kommt es gar nicht an. Kleinsten Elemente des Elements Feuer werden dem Tetraeder, dieses Wassers dem Ikosaeder, der Luft dem Oktaeder und schließlich die Erde dem Würfel zugeordnet. Platon sieht nun in der Möglichkeit, drei dieser geometrischen Raumformen, nämlich Tetraeder, Oktaeder und Ikosaeder, in unter sich gleiche rechtwinklige Dreiecke mit bestimmten Seitenverhältnissen zu zerlegen und wieder zu neuen Atomen zusammenzusetzen, eine Begründung für die Verwandelbarkeit der Elemente ineinander, ein gegenüber der Atomlehre des Leukipp und Demokrit unerhört kühner Gedanke. So kann zum Beispiel aus zwei Elementarteilchen Luft und einem Elementarteilchen Feuer ein Elementarteilchen Wasser aufgebaut werden und so weiter. Solche Elementumwandlungen erinnern nun in der Tat ganz unmittelbar an bestimmte Umwandlungen in der heutigen Kernphysik, wo ebenfalls durch Hinzunahme oder Wegnahme bestimmter Elementarteilchen von Protonen und Neutronen neue Elemente entstehen. Mögen diese geometrischen Strukturen als Urbilder der Elemente uns heute auch recht archaisch anmuten, so stellen sie doch gegenüber Demokrit einen prinzipiell bedeutsamen Fortschritt dar. Denn indem Platon die Verschiedenheit der Elemente auf rein mathematische Strukturen zurückführt, wird den Elementen ein gemeinsames zugrunde gelegt, nämlich Symmetrie. Wir werden noch sehen, dass gerade dieser Umstand den Vergleich mit der Situation in der modernen Physik unmittelbar nahelegt. Will man den Unterschied zwischen Demokrit und Platon auf die kürzeste Formel bringen, so könnte man sagen, im Anfang ist nicht das Teilchen, sondern die Symmetrie. Symmetrien sind nichts Isoliertes, sondern stehen untereinander in einem Zusammenhang, wie man am anschaulichsten etwa an den schönen orientalischen Mustern erkennen kann, wobei die Herauslösung einzelner Strukturelemente das Ganze des Kunstwerks zerstören würde. Noch unmittelbarer tritt der Gegensatz zu Demokrit an denjenigen Stellen des Timaios zutage, wo Platon seine Auffassung von der Stellung der Notwendigkeit, wir sprechen heute von Kausalität, innerhalb des Weltenplanes darstellt. Er schildert in halbmythischer Form, wie es bei der Weltschöpfung zugegangen ist. Er beschreibt, wie der Demiurg, der Weltenbaumeister, die Welt aufs Beste eingerichtet hat. Letzte Ursache der Welt ist nach Platon das Agathon, das Prinzip der höchsten Vollkommenheit. Vollkommen aber ist, was gemäß den allem Wechsel der Erscheinungen entrückten Ideen oder Urbildern gebildet ist. Wie lässt sich nun, so fragt Platon, die blind waltende Notwendigkeit, Ananke, mit dem Prinzip der höchsten Ordnung in Einklang bringen? Darüber gibt der Dialog Auskunft. Nun wörtlich heißt es bei Platon, bei der Entstehung dieser Welt wirkten Notwendigkeit und Vernunft, Nous, in Gemeinschaft miteinander. Dabei hatte die Vernunft die Oberhand über die Notwendigkeit, denn es gelang ihr, die Notwendigkeit durch Überredung zu bestimmen, beim Werden der Dinge das meiste zum Besten zu führen. Demgemäß und auf diesem Wege kam durch Nachgiebigkeit der Notwendigkeit gegen das vernünftige Überreden im Anfang die Entstehung dieses Alls zustande. Ein Verständnis der Naturphilosophie Platons, wenn ich den Timaios so bezeichnen darf, ist also nicht möglich ohne die richtige Einschätzung des Ranges, welche der Notwendigkeit im Ganzen des Weltbaues zukommt. Platon unterscheidet aufs Schärfste Ursache und Mitursache, Aitia und Synaitia, welche beide beim Zustandekommen der Welt mitgewirkt haben. Aber ihr Rang ist ein ungleicher. Der Weltenplan, die Gesetzlichkeit im Ganzen, ist bei Platon der eigentliche Grund der Dinge, griechisch Aitia. Das, was wir heute mit Kausalität oder kausaler Verknüpfung der Naturvorgänge bezeichnen, sind bei Platon die Mit- oder Hilfsursachen, also die Synaitia. Dies alles gehört zu den Hilfsursachen, sagt Platon, deren sich der Demiurg als Mittel bedient, um seinen Werken die denkbar beste Gestalt zu verleihen. Die meisten sehen die Sache so an, als handelt es sich dabei nicht um die Mitursache, sondern um die eigentlichen Ursachen von allen, da auf sie die Vorgänge der Erkaltung und Erwärmung, der Verdichtung und Verflüssigung zurückzuführen sind. Diese Auffassung des Verhältnisses von Grund- und Hilfsursache, Weltenplan und Kausalität ist nicht nur für Platons Philosophie im Ganzen bezeichnend, sondern sie ermöglicht auch erst ein Verständnis dafür, wie etwa Kepler den Sinn von Naturforschung aufgefasst hat, nämlich als Gründung des Weltenplanes. Und ebenso besitzt die heutige Naturwissenschaft bestimmte Züge, die erst im Lichte der platonischen Unterscheidung von Aitia und Synaitia voll verständlich werden. Hier nun zeigt sich der extreme Gegensatz zu Demokrit. die Kausalität, die bei Platon den niedrigeren Rang der Hilfsursachen einnimmt, erhebt Demokrit auf die höchste Stufe. So wundern wir uns nicht, wenn Platon wünscht, dass die Schriften Demokrits verbrannt werden. Danach Platon, der Weltenbau nach dem Prinzip der höchsten Vollkommenheit des Agathon aufgeführt ist, so wird in seiner Kosmologie der Gedanke der Harmonie, der Zusammenstimmung der Teile zu einem Ganzen eine entscheidende Rolle spielen müssen. Bei dem Wort der Harmonie wird der moderne Mensch leicht auf eine falsche Fährte geführt. Dass das Leben der Griechen und übrigens auch dasjenige Platons alles andere als im landläufigen Sinne harmonisch war, dass die Griechen um alle Schrecken und Furchtbarkeiten des Daseins gewusst haben, davon zeugt nicht nur der Mythos der Griechen, davon wird auch derjenige, der sich auch nur einmal von einer der Tragödien der großen griechischen Tragiker hat erschüttern lassen, gewiss überzeugt sein. Unter Harmonie im spezifisch griechischen Sinne verstehen wir die Harmonia Aphanes, die unscheinbare Fügung der Dinge, von der Heraklit sagt, dass sie mächtiger, kräftiger sei als das, was an der Oberfläche der Dinge zur Erscheinung kommt. Harmonia Aphanes, Phanares Kreison. Ein wundervolles Beispiel einer Harmonia Aphanes, der unscheinbaren Fügung, haben wir gestern in dem Vortrag von Herrn Schuchart über den Parthenon kennengelernt. In dieser Urbedeutung griechischer Welterfahrung hat der Gedanke der Harmonie im Abendlande fortgewirkt und bis in die jüngste Zeit die reifsten Früchte gezeitigt. Wichtig ist für uns in diesem Zusammenhang zunächst, dass die Philosophie Platons wissenschaftsbegründend gewirkt hat. Entscheidende Entdeckungen, besonders auch mathematischer Art, so die Konstruktion der regulären Polyeder, der Irrationalzahl, die Darstellung der Planetenbewegung durch harmonische Kreisbewegung, sogenannte Epizykel, gehen unmittelbar auf Anregungen Platons in seiner Akademie zurück. So wird Platon im Altertum viel fruchtbarer als die etwas ältere Atomlehre Demokrits. Unter den Platonikern der Neuzeit, die moderne Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert mitbegründet habe, ist Johannes Kepler an erster Stelle zu nennen, nachdem der Platonismus schon ein Jahrhundert früher, vor allem in Italien, bei den Philosophen der Renaissance, also Campanella, Telesio, Pico, della Mirandola und so weiter, Fuß gefasst hat. Auch das Kopernikus-Anliegen war ursprünglich kein anderes als die Forma Mundi, die wahre Gestalt des Universums, wie er in der Widmung seines Werkes an Papst Paul III. Schreibt, dem göttlichen Weltenplan gemäß richtig darzustellen. Es wäre übrigens falsch anzunehmen, Kopernikus habe mit seinem heliozentrischen Weltsystem die seltsamen Planetenbewegungen etwa exakter darstellen können als die Astronomen des Altertums. Dagegen ist es wiederum griechisch, das heißt im Sinne einer harmonischen Weltverfassung gedacht, wenn Kopernikus formuliert: Durch keine andere Anordnung habe ich eine so wunderbare Symmetrie und eine so harmonische Verbindung der Bahnen finden können, als indem ich die weltleuchtende Sonne als Lenkerin der ganzen Familie kreisender Gestirne in die Mitte des hohen Tempels der Natur gleichsam auf einen königlichen Thron setze. Erst diese Anordnung der Planeten als Trabanten der Sonne hat bekanntlich Kepler die Auffassung seiner berühmten Gesetze der Planetenbewegung ermöglicht und ebenso Newton den bedeutsamen Schritt von den bloßen Bewegungsvorgängen zur eigentlichen Himmelsmechanik. Ich verweile umso lieber einen Augenblick bei Kepler, als noch in diesem Jahre, am 27. Dezember, die wissenschaftliche Welt den 400. Geburtstag des größten deutschen Astronomen feiern wird. Harmonie bedeutet für Kepler die gottgefügte Ordnung der Dinge. Er ist sein Leben lang nicht müde geworden, die göttliche Ordnung, die ihm im Weltall entgegentrat, zu erforschen und enthusiastisch zu verkünden. Sein zweites Hauptwerk, nach der Astronomia Nova, die die beiden ersten Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung enthält und die Grundlage der Astronomie für die folgenden Jahrhunderte geworden ist, trägt den vielsagenden Titel Weltharmonik, Harmonicis Mundi. Es enthält unter anderem das dritte Keplersche Gesetz, dessen Entdeckung wenige Tage vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges Kepler mit den Worten schildert. Endlich habe ich es ans Licht gebracht und überall mein Hoffen und Erwarten als wahr befunden, dass die ganze Natur der Harmonien in ihrem ganzen Umfang in den himmlischen Bewegungen enthalten ist. Nicht zwar auf die Weise, wie es mir früher gedacht, sondern auf eine ganz andere, durchaus vollkommene Weise. In demselben Werke lässt sich Kepler auch über das Erkenntnisvermögen des Menschen aus. Es ist wiederum in völliger Übereinstimmung mit Platon, wenn Kepler schreibt, denn Erkennen heißt, das sinnlich wahrnehmbare Außen mit den Urbildern innen zu vergleichen und damit als übereinstimmend zu beurteilen. Es erinnert unmittelbar an Platons Anamnesis, die Rückerinnerung an die geschauten Urbilder. Wenn Kepler fortfährt, Proklos hat er für einen schönen Ausdruck in den Bildern des Erwachens wie nach einem Traum. In Kepler vereinigt sich mit seinem ausgesprochenen Platonismus ein wesentlich christliches Moment. In einem Briefe an den Kanzler Herbert von Hohenheim legt Kepler seine Auffassung von der Verfassung des Universums und vom Wesen der Naturgesetze folgendermaßen dar. Für Gott liegen in der ganzen Körperwelt körperliche Gesetze, Zahlen und Verhältnisse vor, und zwar höchst erlesene und auf das Beste geordnete Gesetze. Jene Gesetze liegen innerhalb des Fassungsvermögens des menschlichen Geistes. Gott wollte sie uns erkennen lassen, als er uns nach seinem Ebenbilde erschuf, damit wir Anteil bekämen an seinen eigenen Gedanken. Denn was steckt im Geiste des Menschen außer Zahlen und Größen? Diese allein erfassen wir in der richtigen Weise, und zwar ist dabei, wenn es die Frömmigkeit zu sagen erlaubt, unser Erkennen von der gleichen Art wie das Göttliche, wenigstens soweit wir in diesem sterblichen Leben etwas davon erfassen können. Naturforschung treiben bedeutet somit für Kepler so viel wie die Gedanken Gottes nachdenken. Dass ihm dies möglich erscheint, ist eine unmittelbare Konsequenz von Keplers platonischer Auffassung vom Universum, wonach dieses nach einem mathematischen Plan aufgebaut ist. In der Mathematik koinzidiert für Kepler ebenso wie für Platon gleichsam göttliches und menschliches Denken. Nur diese Grundüberzeugung konnte Kepler ermutigen, sein Riesenwerk, niedergelegt vor allem in der Astronomia Nova und in der Weltharmonik, durchzuführen. So wird Kepler nicht nur der Begründer der wissenschaftlichen Astronomie der Neuzeit, sondern in den weiteren Konsequenzen zugleich auch der Begründer der mathematischen Physik und er leitet damit die für die Wissenschaft des Abendlandes so folgenreiche Entwicklung ein. In Keplers Weltharmonik werden eine Reihe mathematischer Probleme erörtert, die lange Zeit in ihrer eigentlichen Bedeutung unverstanden mit Symmetrien, modern gesprochen mit Gruppentheorie, zu tun haben. Die Gruppentheorie ist heute eines der wichtigsten Hilfsmittel der modernen Physik, besonders der modernen Atomphysik, geworden. Es ist immer wieder sehr eindrucksvoll zu sehen, wie recht abstrakte Gedanken der heutigen Physik, die letzten Endes die Einheit der Natur symbolisieren, geschichtlich in anschaulichen Bildern eine Art Vorexistenz besitzen. Neben Galilei, jedoch aus anderen geistigen Quellen gespeist als dieser, begründet Kepler, man denke auch an seine Dioptrik, die induktiv-deduktive Methode der exakten Naturwissenschaft. Von Leibniz stammt das schöne Wort, Kepler wusste gar nicht, wie reich er war. In Kepler fließen so in der Tat die beiden Gedankenreihe, die wir bei Platon hervorgehoben haben, in eines zusammen. Kepler erdenkt immer und überall den Weltenplan. Der Gedanke der kausalen Verursachung der Naturerscheinung tritt bei ihm demgegenüber anders als am Ende des Jahrhunderts bei Newton noch zurück. Freilich war seine Zeit noch nicht reif für die kausale Erklärung der Himmelsbewegung. Je weiter nun die moderne Physik fortgeschritten und in immer tiefere Bereiche der Natur eingedrungen ist, von der Atomtheorie über die Relativitätstheorie zur Theorie der Elementarteilchen, desto mehr hat sich das Vorwalten innerer Symmetrien in den Naturgesetzen gezeigt. Im Ganzen kann man hierin eine immer entscheidendere Wendung von Demokrit zu Platon erblicken. War die Chemie und Atomtheorie des 19. Jahrhunderts, für die Chemie und Atomtheorie des 19. Jahrhunderts waren die Atome ganz im Sinne Demokrits als kleinste Teilchen der chemischen Elemente gegeben. Sie selbst waren also nicht mehr Gegenstand der Forschung. Der Zug von Diskontinuität oder Unstetigkeit, der sich in der atomaren Struktur der Materie gezeigt hatte, musste zunächst ohne tiefere Erklärung hingenommen werden. Aber mancherlei Erfahrungen und Entdeckungen, wie zum Beispiel die Tatsache der Existenz von Lichtquanten und die Planck'sche Theorie der Wärmestrahlung, ließen die Vermutung aufkommen, dass dieser Zug von Unstetigkeit im Naturgeschehen, der sich uns zunächst im Atomismus der Elemente gezeigt hatte, als Ausdruck viel allgemeinerer Naturgesetze verstanden werden müsste. Wir wissen heute auch, dass die wichtigen Erhaltungssätze der Physik, die Sätze von der Erhaltung der Energie, des Impulses, des Drehimpulses und so weiter, auf inneren Symmetrien von Raum und Zeit beruhen, deren abschließende Formulierung wir der Relativitätstheorie Einsteins verdanken. Die letzte erkennbare Stufe einer umfassenden Naturgesetzlichkeit wird heute in der Physik der Elementarteilchen erreicht. Aus Gründen, deren Erörterung uns hier zu weit führen würde, sind wir tatsächlich überzeugt, dass die in den letzten Jahren in großer Zahl entdeckten Elementarteilchen tatsächlich die letzten unteilbaren Bestandteile der Materie sind. Sie sind die eigentlichen Atome. Die Elementarteilchen der modernen Physik können aber, wie schon erwähnt, ineinander verwandelt werden. Sie gehen spontan nach geringerer oder größerer Lebensdauer in eine oder mehrere Formen über. Sie bestehen demnach nicht eigentlich aus Materie oder Energie, etwa analog dem Urstoff Wasser des Thales oder dem Urstoff Feuer des Anaximander, sondern sie sind die einzig möglichen Formen der Materie. Hier klingt die alte Frage des Aristoteles nach der Beziehung von Stoff und Form an, die in der Philosophie des Aristoteles eine so wichtige Rolle spielt. Die Frage leitet zugleich über zu der anderen Frage, warum gibt es nun gerade diese und keine anderen Elementarteilchen? Nun, das Interesse vieler Theoretiker war während der letzten Jahrzehnte vorwiegend auf die speziellen Eigenschaften dieser Teilchen und ihre Gesetze der Verwandlung gerichtet. Insbesondere ist von Heisenberg und seiner Schule der Versuch gemacht worden, die sämtlichen aus der Erfahrung abgeleiteten Symmetrien womöglich in einer einzigen Formel, einer Art Weltformel, zu vereinigen. Diese Formel sollte dann Rechenschaft geben darüber, welche Form der Materie, das heißt eben welche Elementarteilchen mit bestimmten Eigenschaften wie Masse, Spin, Parität und so weiter überhaupt möglich sind. Wie immer man einen derartigen Versuch beurteilen mag, zunächst sind die mathematischen Schwierigkeiten bei der Diskussion ganz außerordentlich groß, so stellt eine solche Weltformel doch jedenfalls den bedeutsamen Versuch auf, alle Zusammenhänge, die man sonst als Naturgesetze aus verschiedenen Bereichen der Physik kennt, aus einer einzigen mathematischen Struktur abzuleiten. Es handelt sich also jetzt nicht mehr um einzelne, isolierte Naturgesetze, sondern um die Gesetzlichkeit der Natur im Ganzen, wie sie Platon und Kepler als Weltenplan vorgeschwebt ist. Im Umkreis der Heisenbergschen Schule ist in den letzten Jahren auch öfters die Frage diskutiert worden, ob etwa die Beschaffenheit des Kosmos, zum Beispiel die Frage, ob das Universum in seiner Ausdehnung endlich und geschlossen oder unendlich und offen ist, einen Einfluss auf die Strukturgesetze der Elementarteilchen haben könnte. da von diesen Gesetzen auch das kausale Verhalten der Elementarteilchen abhängt, so drängt sich hier wieder unmittelbar das Bild auf, das Platon im Timaios entwirft, wenn er davon spricht, dass sich die Notwendigkeit freiwillig der Weltvernunft unterwirft, damit diese das Ganze zum Besten ordne. Das halbmythische Bild bei Platon gewinnt so in der modernen Physik greifbare Gestalt. Dabei bin ich nun schon zum dritten speziellen Thema meiner Ausführungen übergegangen, nämlich der Entdeckung des Kosmos. Auch hier möchte ich zunächst auf die Unterschiede hinweisen. Vorweg ist zu sagen, dass die Idee des Kosmos als eine der originären Leistungen des griechischen Geistes anzusehen ist. Das Wort Kosmos bedeutet für die Griechen nicht allein, wie in der neuzeitlichen Wissenschaft, eine das All durchdringende Gesetzlichkeit, sondern auch Schmuck und Glanz der Erscheinung. Kosmos war ihnen die in ihrem Schmucke sich zeigende, geordnete Welt. Ursprünglich wurde das Wort Kosmos sogar für eine Schlachtordnung oder Städteordnung gebraucht. Der Unterschied gegenüber der modernen Wissenschaft wird deutlich, wenn wir die griechische Vorstellung vom Kosmos gegen den neuzeitlichen Begriff des Universums abheben. Das Universum der Wissenschaft ist das Weltsystem. In demselben Sinne, wie wir etwa von einem Planetensystem oder Sternsystem, etwa der Milchstraße, sprechen. Ein System aber ist, ich gebrauche hier die genaue Definition Kants, eine Mannigfaltigkeit von Dingen, die unter der Einheit eines umfassenden Begriffes, hier des Naturgesetzes, vorgestellt wird. So wie der kantische Begriff der Natur nichts anderes bedeutet als das Dasein der Dinge nach allgemein gültigen Gesetzen. Der moderne Begriff der Natur in seiner Restriktion auf die mathematisch fassbare Gesetzlichkeit entbehrt daher gerade dessen, was den Kosmos der Griechen ausgezeichnet hat, nämlich die Fülle des sinnhaft Anschaubaren. Daher konnte sich der Grieche im Kosmos geborgen fühlen, während der moderne Mensch die ungeheure Weite des Universums oft wie eine erschreckende Leere erlebt, in der die Menschenwelt wie verloren erscheint. Und dennoch, ich möchte sagen, glücklicherweise ist auch dem modernen Menschen das Gefühl für das eigentlich Kosmische der Erscheinung nicht gänzlich abhandengekommen. Wer etwa im Hochgebirge eine nächtliche Wanderung unternommen hat und ihm, nun mit Goethes Worten, das Übermaß der Sterne prächtig dann zu Reuk glüht, der wird sich dem Gefühl des Erhabenen, des Geschauten, schwerlich entziehen können. Erhaben aber ist, nach Kants wunderbarer Definition, was ein Vermögen des Gemüts beweist, das jeden Maßstab der Sinne übertrifft. In der Tat übertrifft das Universum den Maßstab der Sinne. Ich möchte Ihnen deshalb eine Art himmlisches Einmaleins vorrechnen, das Ihnen eine Vorstellung von der Größe und Ausdehnung des Universums vermitteln soll. Dabei werden wir dann an eine Grenze stoßen, die zu Überlegungen Anlass gibt, zu denen sich Parallele in der Antike, besonders bei Aristoteles, vorfinden. Die Ausdehnung des Universums ist so außerordentlich, dass man sich nach einem geeigneten Maßstab umsehen muss, der die Größe des Universums dem Verständnis wenigstens einigermaßen nahebringen kann. Als solcher bietet sich die Lichtgeschwindigkeit an. Bekanntlich legt das Licht in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück, eine an sich schon schwer vorstellbare Strecke. Entsprechend drückt man astronomische Entfernungen häufig in Lichtsekunden, Lichtminuten, Lichtjahren aus. Nun, die Entfernung des Mondes von der Erde, heute den Astronomen erreichbar, beträgt etwas mehr als eine Lichtsekunde. Der Abstand Erde-Sonne etwas mehr als 8 Lichtminuten. Die Entfernung zum äußersten Planeten Pluto schon einige Lichtstunden. Damit verlassen wir sogleich das Planetensystem und begeben uns in den eigentlichen Weltenraum. Die Entfernung zum nächsten Fixstern, Alpha Centauri, beträgt schon 4,5 Lichtjahre. Der Abstand zum Zentrum des galaktischen Systems der Milchstraße, dem unsere Sonne und alle sichtbaren Fixsterne angehören, etwa 30.000 Lichtjahre. Verlassen wir damit auch das Milchstraßensystem, so gelangen wir zu den Fernsterneninseln, die eine ähnliche, meist spiralige Struktur haben wie das Milchstraßensystem. Die nächste dieser Galaxien ist der sogenannte Andromeda-Nebel in einer Entfernung von 2 Millionen Lichtjahren. Die fernsten Galaxien, die unsere Riesenteleskope gerade noch erreichen und die noch weiter entfernten, erst vor wenigen Jahren entdeckten sogenannten quasi-stellaren Objekte, befinden sich schließlich in Entfernungen von rund 10 Milliarden Lichtjahren. Zum weiteren Verständnis noch Folgendes. Etwas über die Verteilung der Sterne im Weltraum. Die großen kosmischen Einheiten sind die Sterninseln, die wir die Galaxien genannt haben. Sie sind im Allgemeinen durch ungeheure leere Räume voneinander getrennt, in denen sich nur geringe Spuren von Materie, besonders Wasserstoff, vorfinden. Nun die Fortsetzung meines Einmaleins. Etwa 100 Milliarden Sterne von der Art unserer Sonne bilden eine Galaxie und etwa 100 Milliarden Galaxien formen das ganze Universum. Indem ich eine derart kühne Behauptung aufstelle, habe ich bereits einen Vorgriff getan. Die Grenze, an die wir hier stoßen, ist die für die heutige Kosmologie zentrale Frage Endlichkeit oder Unendlichkeit des Universums. Es scheint Vermessenheit, auf diese Frage eine Antwort zu erwarten. Und dennoch ist sie für die Kosmologie eine wichtige, wenn nicht entscheidende Frage. Eine Frage freilich, die wir noch nicht eindeutig beantworten können, die aber sicherlich eines Tages beantwortet werden wird. Besitzen wir Argumente zugunsten der Endlichkeit des Universums? Hier gelangen wir nun in den Bereich eines Fragens, das geschichtlich-geistig unmittelbar auf die Griechen zurückgeht, der Frage nach Endlichkeit oder Unendlichkeit des Kosmos. Die Frage ist vor den Griechen niemals gestellt worden. Die Welt war für die Griechen, wenn ich von einer bemerkenswerten Ausnahme, nämlich Demokrit, absehe, endlich. Der Gegensatz endlich-unendlich spiegelte bei den Griechen einen anderen wider, nämlich den von Maß und Maßlosigkeit. Das Endliche lässt sich beschreiben als eine durch Maß und Zahl geordnete Welt. Das Unendliche war für die Griechen zugleich das Maßlose. Kosmische Ordnung war für sie göttlichen Ursprungs. Und so konnte Platon den Kosmos als nach dem Plane eines göttlichen Weltenbaumeisters geordnet vorführen. Entscheidend für die frühe Mathematik der Griechen, etwa die Proportionenlehre, war der Begriff des gemeinsamen Maßes. Eine unendliche Welt besitzt kein gemeinsames Maß. Sie ist daher auch nicht vollständig in fasslichen Begriffen darstellbar. Denn das Unendliche bezeichnet gerade das, was jenseits jeder Grenze liegt, das Unfassbare. Darum konnte der Kosmos für die Griechen nur endlich sein. Überlegungen ähnlicher Art, die das Weltbild der Griechen nach der theoretischen Seite abschließenden Philosophie des Aristoteles eine entscheidende Rolle gespielt haben. Nach der Vorstellung des Aristoteles konnte die gleichförmige Kreisbewegung der Fixsterne nur durch Vermittlung eines besonderen Stoffes, der Quinta Essentia, des Äthers, also griechisch Aether, in Gang gehalten werden. Aristoteles gibt nun in seiner Abhandlung über den Himmel eine größere Zahl von Beweisen, auf deren Kritik wir natürlich hier nicht eingehen können, dass es einen unendlich ausgedehnten Körper nicht geben kann. Aus dieser Unmöglichkeit schließt dann Aristoteles auf die Endlichkeit der Welt. Nun, so natürlich den Griechen der in sich abgeschlossene endliche Kosmos war, so selbstverständlich schien den Philosophen der Neuzeit, etwa seit der Renaissance, ein in seiner Totalität doch nie vorstellbares unendliches Universum. Auf die Motive dieses Umschwungs können wir hier nicht eingehen. Erwähnen möchte ich nur, dass auch dieser Umschwung sich nur zögernd vollzog. Kopernikus hat die Vorstellung eines unendlich ausgedehnten Raumes ausdrücklich abgelehnt. Für ihn war die Sonne der Mittelpunkt des Universums und in einem unendlichen Universum gibt es keinen Mittelpunkt. Und selbst Kepler ließ seine Fantasie nur mit Schaudern durch die unendlichen Himmelsräume Giordano Brunos streifen. Erst in neuester Zeit, die Physik und Astronomie des 19. und 20. Jahrhunderts hat nochmal zu einer solchen Vertiefung oder Erweiterung der Naturwissenschaft Vorstellungen geführt, dass die Frage nach Endlichkeit oder Unendlichkeit des Universums aufs Neue gestellt und mit den Mitteln der empirischen Forschung, wo nicht endgültig beantwortet, so doch in systematischer Weise erörtert werden konnte. Ich muss es mir natürlich versagen, auf die großartigen, wenn auch nur vorbereiteten Untersuchungen der Mathematiker des 19. Jahrhunderts näher einzugehen. Ich nenne vor allem Gauss, Lobachevsky und Riemann, die den entscheidenden Anstoß für die neuen Entwicklungen in der Physik und Astronomie gegeben haben. Sie gipfeln in der Idee von Raummodellen, deren Eigenschaften von der euklidischen Geometrie wesentlich verschieden sind, also den sogenannten nicht-euklidischen Geometrien. Ich will lediglich erwähnen, dass es Raummodelle gibt, die etwa in Analogie zur Oberfläche der Kugel, ohne irgendwo begrenzt zu sein, dennoch in ihrer Ausdehnung endlich sind. Endlichkeit und Grenzenlosigkeit des Raums schließen somit keinen Widerspruch ein. Es ist hiernach im Wesentlichen eine Frage der empirischen Forschung, ob sich die Gesamtheit der Erfahrungen in Physik und Astronomie zutreffender durch euklidische oder nicht-euklidische Raumstrukturen darstellen lassen. Im Rahmen dieser Untersuchung tritt dann die Frage auf, ob der empirische Raum endlich oder unendlich ist. Das Weltbild der Griechen war in seinen wesentlichen Zügen statisch. Das Weltbild der modernen Astronomie ist im Gegensatz dazu von einer unerhörten Dynamik. Amerikanische Astronomen haben, wie Sie wohl wissen, in der Mitte der 20er Jahre die Expansion des Universums festgestellt. Das bedeutet, die Abstände zwischen den Galaxien nehmen ständig zu, wobei die Geschwindigkeiten, mit denen sich sehr entfernte Galaxien voneinander entfernen, der Lichtgeschwindigkeit schon sehr nahe kommen. Es existiert demnach eine Art optischer Horizont, über den hinaus wir grundsätzlich keine Objekte mehr wahrnehmen können, und er befindet sich gegenwärtig in einer Entfernung von etwa 10 Milliarden Lichtjahren. Dass wir prinzipiell nur einen Teil des Universums übersehen und übrigens auch, dass der Nachthimmel schwarz ist, hängt demnach wesentlich mit der Dynamik der kosmischen Expansion zusammen. Alle Aussagen über das Universum als Ganzes beruhen daher empirisch auf Extrapolation. Indessen muss die Frage nach der Struktur des Universums als Ganzes von der Physik und Astronomie aus sehr bestimmten Gründen grundsätzlich gestellt werden. Man übersieht leicht Folgendes. Bei einem endlich ausgedehnten Universum ist der übersehbare Teil eben ein endlicher Teil des ganzen Universums. Und es erscheint daher als eine durchaus vernünftige Extrapolation anzunehmen, dass das, was man im optisch zugänglichen Bereich festgestellt hat, näherungsweise auch für das ganze Universum gelte. Bei einem unendlich ausgedehnten Universum ist eine derartige Extrapolation aber grundsätzlich unzulässig. Kann, wie etwa das aktual Unendliche, dem sollte auch keine Existenz zukommen. Und in der Tat kann ein unendlich ausgedehntes Universum weder anschaulich vorgestellt noch widerspruchsfrei gedacht werden. Die von Aristoteles herrührende potenzielle Auffassung des Unendlichen dürfte der Denkweise der heutigen Physik sehr viel besser entsprechen als die mengentheoretische Auffassung der aktuellen Existenz von überabzählbaren Mannigfaltigkeiten. Es waren griechische Mathematiker, vor allem Eudoxos von Knidos, die die inneren Schwierigkeiten des aktuellen Unendlichen zuerst klar durchschaut haben. Der unendliche Raum, ebenso wie das Kontinuum, sind freie Schöpfungen des menschlichen Geistes, die der Wirklichkeit anscheinend nicht gemäß sind. Die Expansion des Universums dagegen ist heute eine empirische Tatsache und andererseits theoretisch wohl begründet. Nach einer kausalen Ursache der Expansion zu fragen, ist aber sinnlos. Denn die Frage nach der Kausalität sucht für das Seiende nach Ursachen, die von der gleichen Art sind wie das in Frage stehende Faktum. Und etwas derartiges gibt es nicht. Der wahre Grund der Expansion, Aitia, ist die durch die Naturgesetze bestimmte Struktur von Raum und Zeit. Die Naturgesetze Verknüpfung von Raum und Zeit ist Gegenstand von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. In ihr spielt die Zeit, entgegen oft gehörter Behauptung, eine objektiv ausgezeichnete Rolle. Eine Folge der Expansion ist die Evolution des Universums. Seine Entwicklung aus einem chaotischen Zustand vor 6 oder 7 Milliarden Jahren bis zu den heutigen Formen des Lebens und der Gestalten des Himmels ist also eine Entwicklung in der Zeit. In ihr kommt die Auszeichnung der Zeit gegenüber dem Raum besonders deutlich zum Ausdruck. Nach einem schönen Gleichnis von Platon ist die Zeit das bewegte Bild der Ewigkeit, aiko kineton tina aionos. Für die Griechen lag der Gedanke der Evolution, sowohl die Entwicklung des Kosmos wie auch selbstverständlich die stammesgeschichtliche Evolution der Organismen noch in weiter Ferne. Ihr Weltbild war im Wesentlichen, von Heraklit abgesehen, ein statisches. Die Unveränderlichkeit des Kosmos spiegelt sich in der heutigen Wissenschaft in der Unveränderlichkeit der Naturgesetze wider. Der statische Charakter des griechischen Weltbildes zeigt sich besonders deutlich auch in der Stufen- und Typenlehre des Aristoteles, die eine Konfrontation mit der modernen Biologie geradezu herausfordert. Erlauben Sie mir nun zum Schluss meiner Ausführungen in der gebotenen Kürze noch auf diejenige typisch griechische Vorstellungsweise einzugehen, die von unsicheren Ansätzen abgesehen in der modernen Naturwissenschaft bisher nicht zur Geltung gelangt ist. Ich meine den für die Philosophie des Aristoteles so charakteristischen Begriff der Entelechie. Die Entelechie, griechisch Entelecheia, steht bei Aristoteles in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner Lehre von Stoff und Form. Der Stoff, Hyle, hat nach Aristoteles nur die Möglichkeit oder Anlage zur Gestaltung, griechisch Dynamis. Erst die Form bewirkt die Gestalt. Sie hat das Ziel, die Vollendung in sich. Daher die eigentümliche Wortbildung en telos echein. Dies wird deutlich, wenn wir nun mit Aristoteles ganz kurz die Stufung der Elementarbereiche betrachten. Aristoteles unterscheidet 4 Stufen. Erstens die Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Dann die Verbindung dieser Elemente zu homogenen Stoffen, also etwa zu chemischen Elementen. Die organischen, homogenischen Stoffe als Teile von inhomogenen Einheiten, zum Beispiel Hand, Auge, Ohr. Und schließlich die Lebewesen, Pflanze, Tier und Mensch, denen diese inhomogenen Einheiten als Organe angehören. Entscheidend ist aber das Prinzip der Verbindung dieser Stufen. Immer ist die höhere Stufe eine Überformung der untergeordneten Schicht und die niedere Stufe ist Stoff für die nächsthöhere Schicht. Dieses Prinzip der Überformung lässt sich sowohl nach unten wie nach oben fortsetzen. Nach unten, die Elemente sind die Überformung der Prote Hyle, der ersten Materie, mittels der Grundkräfte des warmen, kalten, feuchten, trockenen. Nach oben, Pflanze, Tier und Mensch sind Materie hinsichtlich der höheren Form der Seele. Aber die obere Schicht ist nicht nur Form, sondern auch Ziel, Telos, der niederen Stufen. Das Niedere ist um des höheren Willen da, nicht umgekehrt. In der Reihenfolge des Entstehens freilich erscheint das Höhere zeitlich später als das Niedere. Hinsicht des Seinsranges aber ist das Höhere dem Niederen vorgeordnet. Das Telos ist für Aristoteles uneingeschränkt Ursache des Seienden. Die nachgeordneten Schichten nehmen, ebenso wie bei Platon, den niederen Rang der Mitursachen ein. Dieses Kala Naturae wird besonders wichtig im Bereich des Organischen. Kein zufälliges Zusammentreten niederer Teile kann aus sich ein höheres hervortreiben. Ohne Wirkung der Seele können auch die einfachsten Organismen nicht zustande kommen. So ist die Seele die Entelechie des Leibes. Sie ist das belebende und den Körper bewegende Prinzip. Für Aristoteles ist demnach das Kennzeichen des Lebendigen, dass es eine Seele besitzt. Und alle Merkmale des Lebens, die wir feststellen, sind Äußerungen der Seele. Die Seele selbst zeigt nochmals eine dreifache Gliederung. Als Vegetativ oder Schichtung besser, als Vegetativseele, als Empfindungsseele und als Geistseele. Die Vegetativseele gehört allen Organismen an, die Empfindungsseele nur den Tieren und Menschen. Die Geistseele, Dianoetikon, ist allein dem Menschen eigen. Erinnern wir uns daran, dass Aristoteles Sohn eines Arztes war. Er gehört zweifellos zu den großen Naturforschern der Geschichte. Er hat nicht nur etwa 500 Tierarten ihrer Gestalt nach klassifiziert, sondern vermutlich auch sehr viele Arten seziert, wie wir aus seiner eingehenden Kenntnis der anatomischen Strukturen schließen müssen. Die Seele, so schreibt er, ist die Ursache der Bewegung. Und dabei versteht er unter Bewegung nicht nur die Ortsveränderung, sondern jede Änderung überhaupt, also auch das Wachstum und die Vermehrung. Und zwar bestimmt die Seele die Veränderung vom Ende her, vom Zweck, vom Ziel. Wörtlich nach Aristoteles, sie ruft eine Bewegung hervor, wie ein geliebter Gegenstand es tut. Nun, ebenso alt wie diese teleologische Erklärung des Lebendigen ist der Einspruch dagegen. Theophrast, Aristoteles Schüler und Nachfolger in seiner Schule, kritisierte die teleologische Betrachtungsweise. Er erklärte, man habe es in der Natur eben nicht mit Zweckursachen, sondern mit Wirkursachen zu tun, nicht mit der Causa Finalis, sondern mit der Causa Efficiens. Aufgabe der Wissenschaft sei es, so sagte die Naturvorgänge, nach Analogie von Prozessen zu erklären, die wir von den mechanischen Künsten, also vom Handwerk, Technik, hier kennen. Und dass es dabei auf den Vergleich zwischen natürlichen und künstlichen Vorgängen ankomme. Der Bereich des Lebendigen ist uns nun offenbar von zwei Seiten zugänglich. Auf der einen Seite grenzt er an die anorganische Natur und auf der anderen Seite erfahren wir das Leben in uns selbst als Innerlichkeit, als Empfindung, Bewusstsein und Geist. Je nachdem wir den einen oder den anderen Zugang für den Wesentlichen halten, folgen wir Aristoteles oder Theophrast. So stoßen wir bei der Erklärung dessen, was Leben ist, auf zwei verschiedene Begriffssysteme, die sich durch die ganze Wissenschaftsgeschichte hindurchziehen. Das Mittelalter ist im Wesentlichen der typologischen und auf innerer Erfahrung beruhenden Deutung des Aristoteles gefolgt. Seit der Renaissance tritt jedoch mehr und mehr der Gedanke des Theophrastus hervor. Descartes nennt, wie Sie wohl wissen, die Tiere Maschinen, die Natur wirke in ihnen, nach der Einrichtung ihrer Organe, wie eine Uhr, die nur aus Rädern und Federn aufgebaut ist. Die Tiere rechnet er ganz zur res extensa, zu den Objekten der äußeren Wahrnehmung. Im Gegensatz dazu vertritt Paracelsus, die Gegenposition dazu vertritt Paracelsus, er bezeichnet als Leben das Prinzip jedes Samens in Archeus und führt die Individualität der Lebewesen auf die Archai zurück. Das alte Streitgespräch, das nun schon mehr als zwei Jahrtausende dauert, hat sich in unserem Jahrhundert in der Antithese von Mechanismus und Vitalismus wiederholt. Wenngleich offensichtlich ist, dass die Quantenphysik und die Molekularbiologie uns völlig neue Bereiche erschlossen haben, sodass der Ausdruck Mechanismus heute nicht mehr angebracht ist, so bezeichnet doch die heute noch ebenso aktuelle Frage, ob die Phänomene des Lebens ausschließlich mit den Begriffen und den Vorstellungen der Physik und Chemie zu bewältigen sind oder eher nach Analogie unserer inneren Erfahrung zu erfassen sind, eine Situation, die erkennen lässt, dass die ursprüngliche Antithese auch heute noch nicht überwunden ist. Jeder dieser beiden Zugänge liefert offenbar nur eine lückenhafte Einsicht, und es sind zweifellos verschiedene Seiten des Lebensprozesses, die auf beiden Wegen zur Erfahrung gelangen. Es ist andererseits zu bedenken, dass die Philosophie des Aristoteles eher auf eine Sinndeutung des Bios gerichtet ist, als dass sie in irgendeinem mit der modernen Biologie vergleichbaren Sinne schon Biologie ist. Aus diesem Grunde dürfte es auch auf einem Missverständnis der aristotelischen Intention beruhen, wenn Hans Driesch die Entelechie direkt als einen biologischen Faktor in die Biologie einführen wollte. Denn dieser Faktor stünde als Finalursache außerhalb des raumzeitlichen Geschehens, wirkte aber doch lenkend und bestimmt in den Raum hinein, wodurch eine schwer auflösbare Paradoxie entsteht. Dennoch scheint es nicht ausgeschlossen, dass die aristotelische Philosophie des Organischen der Biologie als Wissenschaft wenigstens einige Hinweise geben kann. Das streng hierarchisch gegliederte Stufenreich der Organismen zeigt einen eindeutigen Richtungssinn von einfacheren, unvollkommeneren zu gegliederteren, vollkommeneren organischen Gebilden hin. So ist es kein Zufall, dass die von Aristoteles aufgestellte Reihe mit der Organismen mit der stammesgeschichtlich-genetischen Reihe in groben Zügen übereinstimmt. Am Ende dieser Reihe steht nach Aristoteles als das vollkommenste Wesen, wie konnte es für Aristoteles anders sein, der Mensch. Zu seiner Natur gehört es, eine Geistseele zu besitzen. Die Verklammerung der einzelnen Glieder aber ist das Telos. Man mag in einer solchen Stufen- und Typenfolge der Scala Naturae, die nach Aristoteles zugleich eine Wertfolge ist, ein schöpferisches Prinzip der Natur erblicken. Nach Aristoteles wäre es jedenfalls undenkbar, dass das Zustandekommen der höheren Formen dieser Reihe von Organismen ein Spiel des blinden Zufalls ist. Es ist nun für die Philosophie des Aristoteles in hohem Maße charakteristisch, dass er für das Zustandekommen der Organismen eine Finalursache auch dort voraussetzt, wo es sich nicht um die Hervorbringung des Menschen, das heißt eines endlichen, zweckgesetzten Wesens handelt, sondern ganz ebenso um die Hervorbringung der Natur, also auch bei Steinen, Pflanzen und Tieren. Ich kann die hier vorliegende Problematik kaum besser verdeutlichen, als indem ich einige Sätze eines bedeutenden Biologen, Karl von Frisch, zitiere, der das alte aristotelische Problem in moderner Form folgendermaßen zum Ausdruck bringt. Wenn die geschickten Hände eines Meisters aus einem Klumpen Lehm die Gestalt eines Vogels formen, so erkennen wir Ursache und Wirkung und alles geht mit rechten Dingen zu. Aber wie kann sich aus einer Einzelle ganz von selbst ein Vogel gestalten? Viele Naturforscher der älteren Zeit haben schon im Erschauen dieses Vorganges und im Erkennen der einheitlichen Grundzüge in der Entwicklungsgeschichte aller Tiere eine tiefe Befriedigung gefunden. Doch ist das alles so wunderbar, dass sehr bald die Frage auftauchte, wo hier die Hand des formenden Meisters ist. Hierzu ein Satz Plotins: Die Natur hat keine Hände, aber sie verhält sich überall so, als ob sie Hände hätte. Der berechtigte Stolz der modernen Biologie ist nun andererseits gerade darin begründet, dass es ihr tatsächlich gelungen ist, weite Gebiete der biologischen Wissenschaft als Physiologie, als Genetik, als Molekularbiologie auf physikalisch-chemische Vorgänge zurückzuführen und damit zu erklären, auf etwas prinzipiell Einfacheres zurückzuführen gelernt hat. Es erhebt sich daher eine grundsätzliche Frage, ob die Eigenständigkeit der Biologie als Wissenschaft lediglich auf dem Komplikationsgrad der biologischen Phänomene beruht oder ob sie etwa in einer von der Physik und Chemie verschiedenen Seinsstruktur begründet ist. Werfen wir noch, um einen gemeinsamen Bezugspunkt für Aristoteles und die Biologie zu gewinnen, einen Blick auf die wohl größte biologische Tat in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, auf Darwins Lehre von der Entstehung der Arten unter der Mitwirkung der beiden großen Konstrukteure des Lebens, wie Konrad Lorenz sie bezeichnet hat, durch Mutation und Selektion. Da ich bei den folgenden Bemerkungen die Grenzen meines eigenen Fachgebiets der Physik überschreite, so sind diese Bemerkungen lediglich vom Charakter einer Frage, nicht von bestimmten Behauptungen. Die Mutationen erfolgen, wie wir heute wissen, nach den Gesetzen der Statistik und sind ungerichtet. Mit der Selektion durch den Kampf ums Dasein ist die Evolution im Wesentlichen auf eine kausale Verursachung im Sinne der Kausaleffizienz zurückgeführt. Aus diesen beiden Ursachen und nur aus diesen soll nach der Lehre des Darwinismus in wenigen Milliarden Jahren die ungeheure staunenswerte Fülle der Lebensform hervorgegangen sein. Man wird heute nicht mehr daran zweifeln wollen, dass bei jedem neuen Entwicklungsschritt der Organismen Mutation und Selektion am Werke gewesen sind. In diesem Sinne hat Darwin sicherlich recht gesehen. Aber erlauben Sie mir hierzu zunächst eine rein logische Bemerkung. Hieraus folgt ja noch nicht, dass Mutation und Selektion allein schon für die Hervorbringung der Lebensform ausreichende Bedingungen darstellen müssen. Es könnte ja doch sein, dass diese beiden großen Konstrukteure des Lebens zwar unerlässlich notwendige, aber eben noch keine hinreichenden Bedingungen für die Evolution der Arten darstellen. Den erforderlichen Nachweis zu erbringen dürfte schwierig sein. Sofern man aber diese Möglichkeit zulässt, statt sie dogmatisch auszuschließen, wird man im Einklang mit der Kritik namhafter Biologen gewisse Modifikationen der Darwinschen Lehre für möglich halten müssen. In jedem Falle aber wird nach der Darwinschen Lehre ein schöpferisches Prinzip der Natur ausgeschlossen. Denn auch die höchst organisierten Gebilde sind nach ihr als Werke des Zufalls anzusehen. Man hat gelegentlich drastisch gesagt, dass man durch Steinwürfe keinen Parthenon erbauen könne. Dem heutigen naturwissenschaftlichen Vorstellen ist das Denken in End- und Zweckursachen völlig fremd. Und dies aus gutem Grund, denn Zwecke kennen wir eben nur vom Handeln des Menschen. Dennoch zeigen sich gerade dem unbefangenen Betrachter der Natur Zusammenhänge, die man am liebsten mit den Worten Bauplan und Zweckmäßigkeit umschreiben möchte. Man denke etwa an die erstaunliche Leistungsfähigkeit und Organisation hochentwickelter Sinnesorgane wie des menschlichen Auges und des menschlichen Ohres. Ist es nicht sinngemäß anzunehmen, dass die Organisation des Auges dem Zwecke des Sehens, diejenige des Ohres dem Zwecke des Hörens untergeordnet ist? Das Wort Funktion anstelle von Zweck scheint die Sinnhaftigkeit bzw. Zweckgerichtetheit dieser Organe kaum zum Ausdruck zu bringen. Und ähnlich verhält es sich wohl auch mit den Bauplänen der Organismen, ein Begriff, den ich hier ganz naiv verwenden möchte. Welcher evolutionäre Grund könnte für den Bauplan des menschlichen Ohres mit seinem wichtigsten Teil, dem inneren Ohr, in der Tiefe des Felsenbeines angegeben werden, der dem Menschen das geistige Reich der Töne erschlossen hat? Ganz abgesehen von der noch von niemandem zuverlässig beantworteten Frage, ob denn nach den statistischen Gesetzen die eine Evolutionszeit von nur etwa 3 Milliarden Jahren für die Entstehung eines so hochkomplizierten Organs überhaupt ausreicht. Vertieft man sich in die Einzelheiten der organischen Gestaltung, so stellt sich einem das Rätsel des Lebendigen in geradezu erregender Weise immer wieder von neuem vor Augen. Am staunenswertesten unter den vielen Erstaunlichen sind vielleicht die Regenerationserscheinungen. Ich erwähne ein einziges Beispiel, das mir gerade zur Verfügung steht. Am Freiburger Pathologischen Institut wurde folgendes Experiment durchgeführt. Ich zitiere nach Franz Büchner. Unterdrückte man bei Molchen durch Sauerstoffmangel die normale Linsenbildung, so entwickelten die Keime ihre Linse nicht selten aus der Netzhaut des Auges. Es ist fraglich, ob jemals ein Molch vor diesem Experiment primär aus Netzhaut eine Linse gebildet hat. Aber es ist sehr sinnvoll, dass der durch die Anordnung des Experiments überraschte Molch den Sauerstoffmangel regulativ plastisch so beantwortet, dass er aus ganz anderem Gewebe den Auftrag zur Linsenbildung ausführt. Ähnlich äußert sich Hans Spemann. Heute scheint es immer deutlicher zu werden, wie ähnlich das Werden des Organismus denjenigen Vorgängen ist, die uns von unserem eigenen Wirken her vertraut sind und von welchem wir die intimste Kenntnis haben, den psychischen. Auch hier wird, wie bei Aristoteles, das Somatische in Analogie zum Psychischen vorgestellt. Die Anerkennung des Schöpferischen bei der Entstehung der Organismen liege demnach in dem dialogischen Verhältnis des Lebendigen zu seiner anorganischen und organischen Umwelt und darüber hinaus zum Kosmos. Für Aristoteles stand die Einheit des Lebendigen außer Frage, die jener anderen Einheit der mathematisch fassbaren Naturgesetze zwar analog, aber, soweit unsere heutige Kenntnis reicht, mit ihr nicht identisch ist. Ob die beiden großen Einheiten, die Einheit des organisch Lebendigen und diejenige der mathematisch formulierbaren Gesetze der anorganischen Natur, auf einer höheren Stufe der Erkenntnis einmal zu einer umfassenderen Einheit aufgehoben werden, lässt sich aus der gegenwärtigen Wissenschaftssituation nicht entnehmen. Vermutlich aber reicht der zuerst von den Griechen gedachte Gedanke der Einheit alles Seienden in solche Tiefe, dass sich auch für die Naturwissenschaft die umfassende Einheit der Natur schließlich wird erweisen lassen. Alsdann müssten sich auch die gegensätzlichen Blickrichtungen platonischer und aristotelischer Philosophie, grob gesprochen bei Platon gerichtet auf die ideenhaften Urbilder, bei Aristoteles auf die empirischen Tatsachen, vereinen lassen. Mit diesen Bemerkungen sollte nur angedeutet werden, dass in der bisherigen üblichen Betrachtungsweise der Natur im Sinne der Causa Efficiens möglicherweise noch ein unverstandenes Element steckt. Der aristotelische Begriff der Verursachung, Aristoteles benutzt hier ebenso wie Platon das Wort Aitia, also Schuldsein, Verschulden, ist umfassender als die heutigen, vermutlich recht einseitigen Auffassung von Kausalität. Daher scheint es uns nicht ausgeschlossen, dass eine denkerische Durchdringung der biologischen Phänomene künftig eine Erweiterung vor allem des Begriffsschemas der Physik und Chemie erfordern wird, um den biologischen Tatsachen in weiterem Umfang gerecht zu werden. Es ist zu erwarten, dass dann auch der dem unbefangenen Blick des Naturbeobachters so einleuchtende Begriff des Bauplanes eines Lebewesens genauer gefasst werden und damit an Legalität gewinnen könnte. Wir verstehen zum Beispiel den Mechanismus recht gut, wie der Bauplan eines Lebewesens als verschlüsselter Code in den Nukleinsäuremolekülen gespeichert, von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber bei diesem ganzen Vorgang ist eben die funktionelle Leistung des Bauplans in seiner Bedeutung noch wenig aufgehellt. Glaubt man aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, derartige Zweckgerichtetheiten und Bauplan ablehnen zu müssen, so bleibt als Alternative eben nur der Zufall, als dann wäre die gesamte Evolution ein Produkt des Zufalls, in Platons Bild ein Ergebnis der planlos umherschweifen Notwendigkeit. Es ist natürlich nicht zu verkennen, dass der Begriff der Entelechie, wie überhaupt alle griechischen Weltentwürfe, einen ausgesprochen metaphysischen, das heißt einen auf das Ganze des Seienden der Natur gerichteten Aspekt besitzen. Die biologische Evolution der Lebewesen ist ja, wie wir heute wissen, nur ein Teil der Evolution des gesamten Universums. Der Mensch als Träger des Logos ist dasjenige Lebewesen, in dem sich wohl am ehesten ein Sinn der Evolution zu erkennen gibt, sofern wir die Frage nach dem Sinn, paradox genug, nicht als sinnlos ablehnen. Es ist in der Tat wie eine Umkehrung der gewöhnlichen Auffassung von Kausalität, wenn Aristoteles fragt: Hört der Mensch, weil er Ohren hat? Oder hat der Mensch etwa Ohren, weil es ein zu Hörendes, ein zu Vernehmendes gibt? Und weiter, sieht der Mensch, weil er Augen besitzt? Oder hat der Mensch vielleicht Augen, weil es etwas gibt, das in die Bewusstheit und in die Erscheinung drängt? Das zu Vernehmende aber ist im Sinne von Aristoteles das Vernunftgemäße oder die Weltvernunft, griechisch Nous. Das mit den Augen zu Schauende sind die Gestalten und Dinge der Umwelt und ohne leibliche Augen auch keine Theoria, nunmehr platonisch gesprochen im Sinne des Schauens der Ideen und der Urbilder. So ist für Aristoteles der Mensch als Träger des Logos, ähnlich wie für Goethe, Endorgan der Natur, des Logos, der die Menschenseele ebenso wie die äußere Natur durchwaltet. Okay.
Professor Helmut Hönl wurde am 10. Februar 1903 in Mannheim geboren. Er studierte zunächst in Heidelberg Mathematik, Physik, Geologie und Mineralogie, hörte aber auch philosophische Vorlesungen bei Rickert und Jaspers. Er ging dann zum weiteren Physikstudium zu Arnold Sommerfeld nach München. Das Münchner Studium wurde durch ein Jahr in Göttingen unterbrochen, wo er unter anderem eine Vorlesung über Atomdynamik bei Max Born hörte. 1926 wurde er in München mit der Arbeit zum Intensitätsproblem der Spektrallinien promoviert. Ein einjähriger Aufenthalt in Utrecht wurde durch ein Stipendium ermöglicht. Nach kurzer Assistententätigkeit in Freiburg im Breisgau bei Gustav Mie wurde Hönl theoretisch-physikalischer Assistent von Peter Paul Ewald in Stuttgart und habilitierte sich dort 1933. Er war von 1933 bis 1940 Privatdozent an der Technischen Hochschule in Stuttgart. 1940 wurde er außerordentlicher Professor in Erlangen und 1943 ordentlicher Professor für theoretische Physik in Freiburg im Breisgau. Seine Hauptforschungsgebiete waren Atomphysik, Quantentheorie, allgemeine Relativitätstheorie und Kosmologie. Zu seinem 70. Geburtstag 1973 erschien eine Festschrift unter dem Titel Convivium Cosmologicum. Sie enthält einen aufschlussreichen Rückblick. Professor Hönl wurde 1971 emeritiert und verstarb am 29.03.1981 in Freiburg.